Als Jesus diese Erde verlassen hat, nachdem er gekreuzigt, auferstanden war, noch einmal mit seinen Jüngern zusammen war und dann zurückkehrte in den Himmel, sprach er ein letztes Wort zu seinen Jüngern, wie ein Vermächtnis. Die letzten Worte eines Menschen sind oft so bedeutend. Was ist wohl das, was Jesus, der Messias, der Rabbi, von dem wir letzten Sonntag gehört haben, was gibt er seinen Jüngern mit als letztes, bevor er zurückkehrt zu seinem himmlischen Vater? Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Denn siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Das sind die letzten Worte, das Vermächtnis, das Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat. Und darin ist ein einziger Auftrag enthalten. Alles andere ist nur die Art und Weise, wie das geschehen soll. Ein einziger im Griechischen, ein einziger Imperativ sozusagen, aus dem wir in der deutschen Übersetzung mehr gemacht haben. Ein einziger Auftrag steht dort drin und der lautet: Macht zu Jüngern. Dieses Vermächtnis, diese Aufforderung, die gibt Jesus seinen Jüngern am Ende mit, bevor er geht, seine letzten Worte, das, was sie tun sollen: Macht die Menschen zu Jüngern. Und zwar nicht nur irgendwelche und nicht nur die, die schon in die Kirche gehen, sondern die ganze Welt. Macht zu Jüngern. Letzten Sonntag haben wir quasi den Rahmen kennengelernt, dieses jüdische Modell oder das rabbinische Modell, wie ein Talmid, ein Jünger, ein Schüler von seinem Rabbi lernt und wie Jüngerschaft und Evangelisation zwei Seiten einer Medaille sind und ganz eng miteinander verknüpft werden und nicht voneinander getrennt werden können. Heute geht es nicht um die Form, sondern um den Inhalt. Denn heute geht es um Jüngerschaft, um dieses große Wort Jüngerschaft. Und ich werde in dieser Predigt euch eigentlich nur vier Merkmale eines Jüngers mitgeben, anhand deren man weiß und erkennt, ob das ein Jünger ist oder nicht. Ob das einer ist, der auf diesem letzten Vermächtnis, aus diesem letzten Befehl Jesu heraus entstanden ist bis heute, dass es ein Jünger ist. Und ich werde in dieser Predigt dir ganz viele Fragen stellen. Also wunder dich nicht. Vier Merkmale eines Jüngers. Und vieles von dem, was ich dir heute sage, wird, wenn du schon eine Weile Christ bist, nicht neu sein. Wäre übrigens auch komisch, weil das Evangelium ist auch schon fast 2000 Jahre alt. Also was soll es schon Neues geben? Das Problem aber ist, dass wir es oft nicht schaffen, vom Kopf ins Herz rutschen zu lassen und dann nur noch in die Füße und in die Hände und in den Mund. Und deswegen tut manche Wiederholung gut. Das erste Merkmal eines Jüngers ist sein Gottesbild, dass er Gott als Vater anerkennt. Welches Bild du von Gott hast, entscheidet, wie du mit Gott lebst. Welches Bild du von dem Gegenüber hast, entscheidet, ob du ihm vertraust, dich ihm öffnest oder nicht. Welches Bild du von deinen Eltern hattest oder hast, entscheidet darüber, welche Beziehung du zu deinen Eltern hast oder hattest oder zu deinen Kindern. Welches Bild du hast, entscheidet darüber, wie du lebst. Jesus stellt uns immer wieder Gott als Vater vor. Und das war revolutionär in seiner Zeit. Da war Gott dieser heilige Gott, der er immer noch ist. Und Jesus betont immer wieder, Gott ist ein Vater. In Matthäus 7 sagt er zu den Leuten, die um ihn herumstehen und zuhören: Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete? Oder wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Wie oft denkst du vielleicht, dass du zu ungenügend, zu unbedeutend bist für diesen Gott, der dein Vater ist? Und der, wie Jesus sagt, der uns Menschen Gutes tut, wo wir als böse Menschen, nicht immer gut sind. Aber er ist durch und durch gut. Wir haben in den Tagen nach Weihnachten, in den Weihnachtsferien, haben wir zu Hause mit den Kindern Videos angeschaut der letzten 10 Jahre. Und zwar nur Videos mit unseren Kindern. Und haben geguckt, wie die quasi von klein bis jetzt groß, also mittelgroß, was da so war. Und das war total cool und faszinierend. Und eines habe ich festgestellt. Es gibt, ich weiß es nicht, ob es so ein bestimmtes Männer- oder Papa-Gen ist, das man hat, aber immer wieder kamen Videos zutage, wo ich mit meinem Sohn gerauft und getobt habe. Und das schon bevor er laufen konnte. Da konnte ich ihn noch durch die Gegend werfen. So, das ist jetzt heute schwieriger. Und das zieht sich übrigens bis heute durch. Und immer wieder passiert es dann, wenn wir raufen und toben, dass es auch Schmerzen gibt. Nicht nur bei mir. Erst letzt wieder passiert. Und dann habe ich mal zu Lukas gesagt, hey Lukas, pass auf, wenn's zu arg wird, dann musst du sagen, ja, weil der Kerl entwickelt Kraft. Und eines musst du wissen, der Papa will dir nie wehtun. Nie. Und dann hat er zu mir gesagt, das war erst jetzt die Tage, ja Papa, ich weiß. Weißt du, dass Gott dir nie wehtun will? Oder welches Bild von Gott hast du? Ein Jünger hat das Bild von Gott als Vater. Schon im Glaubensbekenntnis bekennen wir vor dem Allmächtigen und dem Schöpfer den Vater. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich glaube an Gott, den Vater. So viele Bilder gibt es in der Bibel. Es gibt Gott als den Hirten, die sichere Burg. So viel. Warum der Vater? Weil es Gottes ureigenstes Wesen ist. Sein ureigenstes Wesen. Deswegen musste er Menschen erschaffen, sonst hätte er keine Kinder. Aber er ist der Vater von seinem Ursprung her. Also braucht er Kinder. Ich liefere euch den Beweis. Es steht nämlich ganz am Anfang der Bibel, im 2. Vers. Und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Du denkst, hat er sich jetzt in der Bibel vergriffen, an der Bibelstelle? Was soll das mit Vatersein zu tun haben? An dieser Stelle steht im Hebräischen ein Wort für schweben, das später in der Bibel noch einmal vorkommt. Und dann nur noch in einer anderen Bedeutung, an einer anderen Stelle. Ein sehr seltenes Wort. Und dieses Wort, wie Gottes Geist über dem Wasser, über dieser Ursuppe sozusagen schwebt, wird im 5. Buch Mose mit den Adlern verglichen und den Eltern über ihre Kinder. Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt, so breitete er seine Fittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln. Darüber ist ausgesagt über Israel, was an dieser Stelle mit Jakob bezeichnet wird, ursprünglicher Name von Israel war ja Jakob und deswegen ist von er die Rede. Gemeint ist das ganze Volk Israel. Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt, so breitete Gott seine Fittiche aus und nahm Israel und trug es auf seinen Flügeln. Gott ist von Ursprung her ein Vater. Wie viele Gottesbilder sind so quer und so schief und so schräg? Aber das erste Merkmal eines Jüngers ist, dass er zu einem Gott betet, den er Papa nennt. Manchen ist es zu floskelmäßig, ist in Ordnung, aber dann nennen ihn mindestens Vater. In der Bibel wird er Papa bezeichnet. Ein Jünger weiß das und er lebt danach und da kommt das zweite Merkmal ins Spiel. Und eigentlich könnte ich aufhören, diesen Punkt zu predigen, wenn ihr das Lied von gerade eben noch im Ohr habt. Denn ein Jünger weiß, dass seine Identität ein für alle Mal geklärt ist. Und jetzt bitte ich euch, achtet auf die Worte. Jetzt betreiben wir Korinthenkackerei. Ich meine nicht, dass seine Identität klar ist, sondern dass sie geklärt ist. Klar ist sie mir nämlich nicht immer. Das, was wir eben von der Band gehört haben, dass Gott mir sagt, wer ich bin, das bräuchte ich eigentlich jeden Tag mehrmals. Es gibt Tage, da weiß ich es ganz gut. Es gibt Tage, da habe ich das scheinbar vergessen. Letzt bin ich Auto gefahren und habe für etwas gebetet, was mich sehr beschäftigt. Und dann kam es nur so aus mir raus, dass ich Gott gesagt habe, boah Mann, ich weiß doch, du kümmerst dich drum. Jetzt lass mich wenigstens dir vertrauen. Und ich dachte mir, eigentlich ist das alles, was wir beten müssen. Jesus sagt ja, warum machen wir uns Sorgen? Irgendwas wir können wir nicht bestimmen. Warum machen wir uns Sorgen? Aber wir tun es, weil wir immer wieder vergessen, dass unsere Identität geklärt ist. Was ist unsere Identität? Das ist einfach die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Ich mache es nicht philosophisch. Die Identität ist die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Und als Christ und Jünger gibt es eine einzig richtige Antwort darauf. Und diese eine einzige richtige Antwort darauf ist, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin nicht der, von dem andere denken, der ich bin. Ich bin nicht der, was ich leiste. Ich bin ein Kind Gottes. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Ist das nicht krass? Nichts Neues. Und wenn du jeden Tag danach lebst, wow, Respekt. Ich nicht. Aber würden wir das tun, unser Leben würde sich radikal verändern. Und wenn wir das Gebet aus Psalm 139 nicht als hochnäsig, sondern als ernst nehmen würden. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Wie oft stehst du morgens auf, gehst ins Bad vor den Spiegel und sagst Gott, wow, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Dazu muss man die Augen aufkriegen, okay. Aber wie oft machst du das? Und jetzt gar nicht mal, weil du halt noch zerknittert aussiehst, sondern weil du so in den Tag startest. Weil du aufstehst und sagst, Gott, danke, dass ich echt ein Volltreffer bin. Danke, dass du angeben wolltest, als du mich gemacht hast. Wie oft machst du das? Ich sage ja nochmal, ich sage euch heute Morgen nicht viel Neues. Ich stelle euch viele Fragen. Es gab vor einiger Zeit eine Initiative, es gibt sie immer noch, vor ein paar Jahren wurde sie gegründet, die nennt sich Zeit statt Zeug. Vielleicht kennen die manche von euch. Das Anliegen derer, die das gestartet haben, war schlicht und einfach, dass wir uns an Weihnachten nicht das dritte Handy, das fünfte Tablet und die zehnte Krawatte schenken, sondern dass wir Zeit miteinander verbringen. Einfach Zeit. Und dann hatten sie so Vorschläge und man konnte das dann auch ausdrucken, so Zeitgutscheine. Gutscheine heißen ja deswegen so, weil sie gut scheinen, aber sonst nichts machen. Aber man sollte sie halt auch einlösen. Zeit statt Zeug. Genau das ist die Identität. Meinen Kindern, gut, sie werden jetzt älter, aber trotzdem, im Prinzip ist ihnen eigentlich wurscht, was sie mit mir machen. Hauptsache, sie verbringen Zeit mit mir. Gute Freunde, die du hast, ist eigentlich egal, was du mit denen machst. Hauptsache, du verbringst Zeit mit ihnen. Die Menschen, die du liebst, dein Ehepartner, so wichtig, was ihr macht. Okay, Candlelight-Dinner, okay, aber Hauptsache, ihr habt Zeit miteinander. Und das wünscht sich Gott genauso. Er wünscht sich, dass wir einfach Zeit mit ihm verbringen. Wie wäre es, du schenkst Gott mal so einen Zeitgutschein und löst ihn auch ein. Wie wäre es, du schenkst ihm einfach mal mehr Zeit und Aufmerksamkeit oder einfach mal mehr sein als tun. Es kann ganz schnell passieren, dass wir vor lauter Geschäftigkeit vergessen, wer wir eigentlich sind. Den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Das passiert uns ja in der Schule, das passiert uns im Berufsleben, im Alltag. Wir rödeln und machen und tun. Und für was eigentlich? Warum nicht einfach Zeit mit Gott verbringen und einfach da sein? Du musst dir deine Identität nicht verdienen, denn sie ist dir geschenkt. Und das ist das Wunderbare. Im Lied kommt es zum Ausdruck. Es kommt nicht darauf an, was ich tue, was ich mache, was ich sage, wie sehr ich mich für Gott auch noch einsetze. Es ist wichtig, was Gott für mich getan hat. Es ist nicht wichtig, was ich für Jesus tue, sondern was er für mich getan hat. Dass ich für ihn die ganze Welt missionieren will, beeindruckt ihn übrigens überhaupt nicht. Ihn beeindruckt nur, wenn wir uns daran gefallen lassen, was er für mich schon längst getan hat, als er am Kreuz für mich gestorben ist. Und das ist das zweite Merkmal eines Jüngers. Das erste Merkmal ist, dass er Gott als Vater sieht und daraus logischerweise seine Identität erwächst. Ich bin ein Kind Gottes. Und nochmal, ich habe gesagt, die Identität ist geklärt. Das heißt, da gibt es keine Diskussion. Die gibt es nur in der Umsetzung. Und daraus folgt das dritte Merkmal, ein Jünger hört auf seinen Meister. Im Neuen Testament gibt es eine Begebenheit, die uns erzählt wird, wo Jesus zu zwei Schwestern geht, die Maria und Martha heißen. Und gegensätzlicher, zumindest in dieser kurzen Begegnung, gegensätzlicher nicht sein könnten. Die eine ist sofort beschäftigt und umtriebig, so eine gute deutsche Hausfrau, die alles macht und rödelt und tut und das beste Essen zaubert und die Wohnung noch schnell putzt und die Betten richtet und abstaubt und die Fenster putzt und alles, damit Jesus sich ja wohlfühlt. Die andere hockt sich einfach hin und hört ihm zu. Und dann gab es Zickenkrieg. Jetzt wird in der Bibel ein bisschen netter berichtet. Die eine sagt dann, hey Jesus, sag mal, stört sich eigentlich nicht? Ich rödel mich hier ab und meine Schwester, die hockt sich einfach nur hin. Beides ist übrigens in Ordnung. Es gibt Zeiten, da ist es gut, etwas zu tun und es gibt Zeiten, da ist es gut, einfach hinzuhören. Aber was ein Jünger auszeichnet, ist, dass er hört, dass er hinhört. Und von dieser Martha, dieser Geschäftigen, heißt es dann eben, sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Ich habe euch letztes Mal schon ein bisschen mit hineingenommen in das jüdische Denken damals und so ein paar Nuggets vielleicht verteilt. Ich habe noch mal einen für euch. Was Maria hier macht, ist eigentlich ein Affront in der damaligen Zeit. Denn wirkliche Schüler von Rabbis waren Jungs und Teenager, junge Männer. Sie erklärte sich mit dem, was sie da tut, zu einem Talmid, zu einem Jünger, zu einer Jüngerin dieses Rabbis. Warum? Weil sie sich ihm zu Füßen setzte. Zu Füßen saßen damals die Schüler vor ihrem Rabbi. Das war die Haltung der damaligen Schule. Allen Lehrer geht jetzt so durch den Kopf, Mensch, das wäre heute auch noch cool. Damals saßen die Schüler auf dem Boden ihrem Rabbi zu Füßen. Paulus, als er am Ende seiner Lebenszeit, wird er ja angeklagt, ist in Jerusalem, muss sich verteidigen. Da finden wir genau das. Er verteidigt sich nämlich, dass er aus gutem jüdischen Hause kommt und eine gute jüdische rabbinische Ausbildung genossen hat. Und Paulus sagt, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien, aufgewachsen aber in dieser Stadt und mit aller Sorgfalt unterwiesen im väterlichen Gesetz zu Füßen Gamaliels und war ein Eiferer für Gott, wie ihr es heute alle seid. Dieser Gamaliel wiederum kommt am Anfang der Apostelgeschichte vor, als die Jünger vor dem Hohen Rat waren und verurteilt wurden. Und er gesagt hat, Leute, passt auf, wenn es von Gott ist, was die da tun, diese Jünger von Jesus, dann sollten wir uns nicht dagegen stellen, weil gegen Gott stellen ist uncool. Wenn es menschlich ist, dann wird es sich schon von alleine erledigen. Das hat wahrscheinlich damals die Jünger gerettet. Und von diesem Gamaliel war Paulus Schüler. Er saß ihm zu Füßen und das macht Maria. Sie hört auf Jesus. Ganz schnell fragst du jetzt vielleicht, wie kann ich auf Jesus hören? Wie kann ich überhaupt dann wissen, ob das richtig ist, was ich da höre? Falsche Frage. Meine erste Frage an dich ist, willst du überhaupt hören? Willst du überhaupt auf Jesus hören? Oder denkst du, hast doch die Bibel eh schon dreimal durchgekaut? Willst du auf Jesus hören? Willst du dir diese Zeit nehmen, Zeitgutschein und auf Jesus hören? Das kostet dich etwas. Aber Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Jesus sagt nicht, also sperrt mal die Lauscher auf, dann hört er mich vielleicht, sondern er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Also wer hinhört, hört. Es ist nicht die Frage, ob du Jesus reden hörst. Sondern Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Wer hinhört, hört. Und das Erste oder die ersten zwei Dinge, wie wir Jesus reden hören, und es gibt nichts, was diese ersetzen kann, ist das Gebet und sein Wort. Warum? Weil wir da direkten Zugang haben. Alles andere ist indirekt. Wenn ich bete, habe ich Kontakt mit dem Schöpfer dieses Universums. Ist das nicht crazy? Warum tun wir das eigentlich nicht öfters? Weil wir Menschen sind. Warum tue ich es nicht öfters? Weil ich eine Pflunze bin. Aber im Gebet habe ich direkten Zugang. Im Wort Gottes. Ich glaube, dass die Bibel hier, dieses Buch, das sieht anders aus, kann auch hier drin sein, aber es kann auch hier drin sein, von Gott ist, dass Gott redet. Direkt sein Wort. Und deswegen ist für mich die Erste und Zweite, aber die streiten sich nicht um zwei Plätze, das Gebet und die Bibel. Alles andere kommt danach. Es gibt so einen Radiosender, der macht Werbung, die ich am Anfang überhaupt nicht gecheckt habe, aber ich ändere das einfach mal und sage, Jesus gehört. Wenn ihr es nicht versteht, ich habe es am Anfang auch nicht gecheckt, was dieser Slogan soll. Wer kennt ihn? SWR1? Also, manche. Ich erkläre ihn jetzt nicht, das wird zu kompliziert. Jesus gehört. Und das tun wir dort, wo wir in seinem Wort lesen und wo wir beten. In den unterschiedlichsten Ausdrucksformen. Gestern Abend beim Feierabend gab es ja jede Menge verschiedene Formen. Das sind die ersten Dinge. Das nächste, was kommt, sind dann Predigten, sind Podcasts, sind Bücher, sind andere Christen und. Das ist super wichtig. Und da komme ich jetzt nämlich gleich auch noch drauf. Das erste aber ist das Gebet und das Lesen in seinem Wort. Und jetzt frage ich dich nochmal mitten hinein in die Wunde, wie viel Zeit nimmst du dir dafür, dass du regelmäßig mit diesem Schöpfer in Kontakt bist und hörst im Gebet und im Lesen seines Wortes? Weil Jesus ja nicht sagt, auch wenn ich mal nett bin, dann werde ich mich offenbaren, sondern er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und das ist das Coole. Und dann fragst du dich ja, wie um alles in der Welt soll ich dann wissen, ob das, was ich da jetzt gerade gehört habe, den Eindruck, den ich habe, ob das jetzt von Jesus ist oder nicht. Ich gebe dir nur fünf Fragen mit an die Hand, die dir helfen können, im Schnelldurchgang. Ich weiß, das ist ein bisschen schnell. Die ganzen Predigten sind alle bei Church Tools drin, die Folien, wenn du sie runterladen willst, oder du fotografierst sie ab, oder du schreibst mir, du willst es haben. Es gibt fünf ganz einfache Fragen, wo wir erkennen können, ob das, was wir da gelesen oder gehört haben, gemeint haben zu hören, ob das von Jesus ist oder nicht. Erstens, sofort ist es mit Gottes Wesen in Einklang oder widerspricht es Gottes Wesen. Sofort prüfen. Das zweite ist, steht es in Einklang mit der Bibel? Und dann wäre es halt gut, man würde auch Bibel lesen, um das zu wissen. Oder gibt es vielleicht etwas, was dem widerspricht? Drittens, passt es zu mir? Das heißt nicht, kann ich es mir einfach machen, sondern entspricht es meinem Wesen? Viertens, was sagen andere dazu? Und fünftens, gibt es Gott die Ehre? Ich mache dir ein Beispiel. Wenn ich jetzt überlegen würde, ich habe gelesen im Alten Testament, als die Bundeslade zurückkommt, tanzt König David. So, ich glaube, ich habe den Eindruck, Gott sagt mir durch sein Wort, ich soll Balletttänzer werden. Ist das in Einklang mit Gottes Wesen? Spricht ja jetzt nichts dagegen, dass ich Tänzer werde. Ist das in Einklang mit der Bibel? Ja klar, sogar David hat ja getanzt, also mein Namensvetter. Passt das zu mir? Warum lacht ihr? Wenigstens zwei, danke Jungs. Also, da wird es schon kritisch, merkt ihr ganz schnell. Also danke, dass ihr es für mich merkt, aber ich merke mir das, wie schnell ihr da reagiert habt. Also, da merken wir schon, okay. Und dann, was sagen andere? Also ihr habt quasi Punkt 4 schon in Punkt 3 implementiert. Ja? Ganz schnell. Und gibt es Gott die Ehre? Also wenn Gott durch einen Esel redet, ja, im Alten Testament, dann, also versteht ihr, so voll geil, wie praktisch das jetzt ganz schnell wird und ihr das verstanden habt. Versteht ihr? Es ist überhaupt nicht schlimm. Ich hab viele Eindrücke, wirklich, ich habe ganz viele Eindrücke, nicht nur beim Bibellesen, auch so tagsüber. Und ich gehe denen nach. Und ganz oft stellen sie sich als Quatsch raus. Und ich denke, ja, so what, ist doch wurscht. Aber gehe ich nie nach, werde ich verpassen, wenn Gott wirklich mal zu mir redet. Und deswegen sind solche Filter oder Fragen ganz, ganz wichtig. Und ihr habt gemerkt, wie schnell das geht. Das war jetzt auch ein simples Beispiel. Wäre interessant, Johanna, zum Beispiel nächsten Sonntag von dir zu hören, wie hast du herausgefunden, dass genau das jetzt dein Weg ist? Das ist ja was anderes wie die Frage, ob ich tanzen soll. Trotzdem sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Nimmst du dir die Zeit, auf Jesus zu hören? Und das vierte Merkmal ist, oder sagen wir, nein, ich bleibe beim fünften, noch einmal kurz hängen, gibt es Gott die Ehre? Das ist so auch schwierig zu beurteilen, Man kann sich alles selber zurechtlegen und sagen, ja, ich kann damit Gott die Ehre geben. Es kann noch schlechtere Tänzer als mich geben, also von daher. So. Deswegen ist es gut, Korrektur zu bekommen. Aber für mich ist das so das Alleinstellungsmerkmal überhaupt, wenn Jesus redet, geht es nämlich nicht um dich, sondern es geht um seine Ehre. Und das vierte Merkmal ist nämlich daran anknüpfend, Jesus regiert. Du denkst jetzt vielleicht, das klingt ein bisschen komisch. Ich sage dir deswegen, warum das komisch ist. Der Mensch ist berufen zu regieren von Anbeginn der Menschheit bis in alle Ewigkeit. Im Alten Testament, ein Vers vor dem, den ich vorhin gelesen habe. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. So. Und dieses Wort herrschen, auch in der zweiten Stelle, da gibt es gar keine Diskussion. Ich habe nachgeguckt, das ist ein königliches Regieren und Herrschen. Also da kann man nicht rumdoktern, da ist irgendeine Übersetzung falsch. Der Mensch ist berufen zu herrschen und zu regieren vor dem Sündenfall. Vor dem Sündenfall. Der Mensch ist berufen zu herrschen und zu regieren. Offenbarung 22, Vers 5, ganz am Ende. In aller Ewigkeit wird beschrieben, wie es dort sein wird. Und es wird keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen keiner Leuchte, die Menschen bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichtes der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Krass, oder? Deswegen sind wir übrigens Könige und Priester, wie es im ersten Petrusbrief heißt. Wir sind berufen zu herrschen und zu regieren vor dem Sündenfall und dann, wenn wir die Ewigkeit mit Jesus verbringen. Kleines Problem ist diese Zeit dazwischen. Und das ist dein Leben. Und da ist in uns dieses Verlangen drin, zu herrschen und zu regieren, die Dinge unter den Füßen zu haben, selber ein Machtwort zu sprechen, selber die Dinge in die Hand zu nehmen, selber die Dinge durchzusetzen. Und das ist genau das, wo ich vorhin bei den Ältesten, die wir in den letzten 6 Jahren hatten, um diese Gemeinde zu leiten, meinte, nicht einmal hatte ich den Eindruck, dass es ihnen bei irgendeiner Diskussion um sich selbst ging. Natürlich hat jeder seine Meinung und die eingebracht, aber es ging ihnen immer um Gottes Reich, um unsere Kirchengemeinde und um Gottes Herrlichkeit. Und wir Menschen haben den Drang und den Trieb, selber die Dinge in die Hand zu nehmen und sozusagen über unser Leben zu herrschen und zu regieren. Warum? Weil es in uns angelegt ist. Dummerweise kam da so ein Sündenfall dazwischen und die Trennung von Gott und die Ewigkeit haben wir jetzt auch noch nicht. Und deswegen fällt es uns so schwer, dieses vierte Merkmal zu leben, dass Jesus regiert, dass wir das tun, was Jesus möchte. Jesus selber sagt es mal in Lukas 9, sehr drastisch. Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Bitte, viel Spaß. Klingt geil, oder? Also da sagt noch einer, Christsein wäre attraktiv. Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Was heißt das? Sein Kreuz auf sich nehmen, mir nachfolgen, sich verleugnen? Wir können uns jetzt ganz schnell in frommen Floskeln verlieren und sagen, ja, Gott die Ehre geben, es geht nur um Jesus und alle sollen von Jesus, und ja, super, bin ich voll dabei. Aber was heißt das jetzt in deinem Leben, in deinem Alltag? So die nächste böse Frage, die ich euch heute stelle, die ich auch mir stelle. Was heißt das? Heißt es jetzt, wenn ich nicht wegen meines Glaubens verfolgt werde und schier gekreuzigt werde, dann glaube ich nicht richtig? Dann hätten wir, glaube ich, alle ein bisschen ein Problem. Wer das Kreuz auf sich nimmt, so verstehe ich das, wer das Kreuz damals auf sich nahm, der war dabei, seinem Leben ein Ende zu setzen, seinem irdischen Leben ein Ende zu setzen. Und Jesus hat es natürlich bis sozusagen Perfektion für uns getan, dass er seinem Leben ein Ende setzte, damit wir leben können. Und er sagte davor im Garten, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und ich glaube, das ist die Antwort auf diese Frage, was heißt es, sich zu verleugnen und das Kreuz auf sich zu nehmen? Nicht mein Wille, sondern Gottes Wille soll geschehen. Nicht ich soll im Mittelpunkt stehen, sondern Gottes Herrlichkeit. ich will es mal auf ein ganz Low-Level runterbrechen, diese krasse Aussage und dass Jesus regiert. Um was geht es dir in deinem Leben? Was möchtest du mit deinem Leben erreichen? Was soll dein Vermächtnis am Ende deiner Tage sein? Und was soll jetzt schon in dem Alltag, wo du steckst, in der Schule, in der Familie, im Beruf, da wo du bist, um was geht's dir? Jünger machen Jünger, Bewunderer dreschen Phrasen und damit oft auch andere Menschen. Jünger machen Jünger. Und das ist doch eine krasse Verheißung, die Jesus uns gibt, wenn er sagt, macht zu Jüngern. Letzte Woche, B-Team, ne? Herzlichen Glückwunsch. Jesus beruft uns ins B-Team und sagt, ihr macht Jünger. Ihr macht Menschen, die von Gott noch keine Ahnung haben, die Gott vielleicht sogar leugnen, die sogar leugnen, dass es Gott gibt. Aus denen macht ihr Jünger. Macht Menschen, die mich nicht nur bewundern, nicht nur cool finden, sondern die in Gott ihren Vater sehen, die wissen, dass sie Kind Gottes sind, die auf mich hören und die mich regieren lassen in ihrem Leben. Und das, wo sie vielleicht an einem Punkt noch waren, wo sie gesagt haben, hey Gott, ist mir vollkommen wurscht. Das ist krass, was Jesus uns mitgibt und sagt, das macht ihr. Ist das nicht cool? John Ortberg hat mal gesagt, es gibt nichts Wertvolleres als in diesem Universum, als die Seele eines Menschen zu formen. Ich finde diesen Begriff Seele ein bisschen crazy in dem Zusammenhang, aber ich würde den Geist noch mit dazu nehmen, dass ein Mensch umkehrt zu Jesus, dazu beruft uns Jesus selber, dass wir da mitmachen. Wir machen es nicht. Der Heilige Geist darf auch noch. Aber es ist doch eine krasse Wertschätzung, dass Gott uns das tun lässt. Und deswegen, ihr Lieben, diese vier Merkmale. Gott als Vater, die Identität ist geklärt, auf Jesus hören und Jesus regieren lassen. Und deswegen ist es so, dass Jüngerschaft einerseits ein Geschenk ist und andererseits einen hohen Preis hat. Dass ich Gott als Vater haben kann, den Schöpfer des Universums Papa nennen darf. Dass ich sein Kind bin, das ist ein Geschenk, das kann ich nicht machen. Aber dass ich auf ihn höre und dass ich ihn in meinem Leben regieren lasse, boah, das kostet. Das kostet Zeit, das kostet Kraft, das kostet Überwindung. Und dann sagt Jesus etwas, womit er sich wieder komplett vom Rabbi-Sein der damaligen Zeit abgrenzt. Erinnert euch an letzten Sonntag. Da musste ein Schüler dieses Bibel-Kung-Fu bestehen und musste dann hoffen, dass der Rabbi zu ihm sagt, komm, folge mir nach. Und er musste alle möglichen Tests machen. Und dieser Schüler musste sozusagen bitten und betteln, dass der Rabbi ihn jetzt in seine Schule nimmt und ihn vollends ausbildet. Und dann sagt Jesus uns, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Nicht ihr habt mich erwählt, ihr habt nicht gebeten, gebettelt und mich um alles Mögliche gebeten, sondern ich habe euch erwählt. Das ist Geschenk, das ist Gnade, das ist absolut crazy. Und was wäre, wenn wir diesen Auftrag, dieses Vermächtnis von Jesus ernst nehmen und sagen, ja, darum soll es gehen. Darum soll es gehen, hier im Wutachtal, in dieser evangelischen Kirchengemeinde im Wutachtal, dass wir Menschen zu Jüngern machen und dass ich bei mir selber anfange. Lasst uns die Zeit, in der wir Gott jetzt Lieder singen, auch nutzen, um ihm das zu sagen, um zu hören, aber auch um ihn anzubeten in seiner ganzen Größe.